Wir sind die, die jede Sendung mit einem grinsenden Emoji anfangen. Wir sind die vom Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Das ist die Sendung von der Woche 25 im Jahr 2016. Mein Name ist Matthias Schüssler. Heute geht es um die Cloud und um die Gefahren von dieser Cloud, wie Abhängigkeit, Überwachung und der komplett gläserne Internetnutzer. Ein deutsches Start-up blasst zur Revolution gegen die Cloud und sagt, wir müssen wieder Herr von unseren Daten werden. Ist das nur ein geschickter Schachzug, um aus dieser Cloud-Skepsis ein Geschäftsmodell zu machen oder eine längst überfällige Gegenbewegung? Ich rede mit dem Ali Jelwe von Protonet aus Hamburg und die erste Frage bezieht sich auf den Titel vom Ali. Er ist nämlich Chief Revolutionary Officer. Da fragen wir uns natürlich, kann man das irgendwo studieren?
Kann man das? Also ich glaube, vermutlich nicht. Wahrscheinlich, also so wie ich das Internet kenne, gibt es wahrscheinlich auch dafür irgendwie so einen Online-Lehrgang. Aber im Allgemeinen, also ich habe das sehr selten gesehen und es ist auch eher so zufällig entstanden. Es ist halt, als ich damals bei Xing war, war ich halt einer von den Kollegen, die halt auch immer ein bisschen aufmüpfiger waren und dann gesagt haben, so, warum machen wir das jetzt nicht so und warum ist das so? Und dann gab's quasi Company-Meetings und irgendjemand, einer meiner Kollegen aus dem Architekturteam, also Software habe ich da gemacht, ein Software-Architektur-Team, der meinte dann irgendwann so aus Scherz, ja, du bist dann der Chief Revolutionary Officer. Und da habe ich gedacht, das klingt interessant. Das klingt dann etwas, das auch gut zu mir passen würde, fand ich da. Und dann hat das dann nachher tatsächlich, als ich dann mit Christopher Blum Protonet gegründet habe, als wir dann losgelegt haben und der Ausmaß klar wurde von dem, was es bedeuten würde, wenn wir als Unternehmen wirklich global erfolgreich sind, dann ist es tatsächlich eine Revolution. Und so habe ich dann auch verstanden, so dass ein wichtiger Teil von meinem Job ist tatsächlich, dafür zu sorgen, dass diese Revolution passiert. Ne, dass genauso wie damals von diesen riesen Computern, die hausgroß waren, eine Revolution hin passiert ist zum Personal Computer, dass wir heute an der Schwelle stehen zu einem Wandel von dem, was wir heute Cloud nennen, zu etwas, was private Cloud, Personal Cloud, wie auch immer es heißen wird, aber etwas sein wird, was Technologie wieder in die Hände von Menschen gibt und Kontrolle und Power zurück zu Individuen und Unternehmern.
Mir ist natürlich noch eingefallen, dass Revolutionäre, die werden ja meistens nicht alt, die erleiden einen frühen, gewaltvollen Tod meistens. Davor hast du aber keine Angst.
Ich glaube, Revolution kann man nicht anfangen, wenn man davor Angst hat.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht muss ich meinen Titel dann irgendwann ändern. Sicherheitshalber.
Du hast es ja schon angedeutet, was deine Revolution ist. Ist aus meiner Sicht eher eigentlich eine Konterrevolution, könnte man vielleicht sogar sagen, weil die Cloud, die hat ja durchaus revolutionäre Züge und ihr kämpft aber gegen die an. Ihr habt 2014 Protonet die Vorbehalte, die Cloud-Skepsis zum Geschäftsmodell gemacht, könnte man sagen. Wie hat sich das zugetragen?
Also wir haben ja tatsächlich das Unternehmen schon im November 2012 gegründet. Und wie das so ist mit ganz vielen Ideen und Unternehmungen, sie beginnen halt deutlich früher als quasi das Gründungsdatum des tatsächlichen Unternehmens. Also wir haben, Christoph und ich haben damals schon gegen 2008, 2009, als wir noch voll im Gange waren, mit an dieser Cloud-Revolution, die du sie nennst, mitzuarbeiten, sie mit entstehen zu lassen, uns halt klar, Moment mal, also wir finden das, wie es funktioniert, also dass es unser Leben einfacher macht, dass es den Zugang zu Informationen einfacher macht, dass Teilen von Informationen einfacher macht, Kommunizieren einfacher macht, das Verbinden mit Menschen einfacher macht, das finden wir super. Was wir nicht gut finden, ist, dass wir Systeme bauen, die so unendlich super zentral oder super zentralistisch gebaut sind. Und damals haben wir halt überlegt, so, ne, wenn man so eine Architektur baut, wo zentrale Knotenpunkte so viele Daten speichern und kontrollieren und weiterschicken, dann ist das halt potenziell ein Angriffspunkt für, ob es jetzt Hacker sind, ob es andere Unternehmen sind, ob es Regierungen sind. Das sind halt Punkte, an die man einfach nur mit einem Schlüssel rankommt und auf Daten von 100 Millionen von Menschen Zugriff hat. Das war so damals unsere Überlegung. Und wir haben uns überlegt, es muss doch einen Weg geben, diese Vorteile der Cloud, ob es jetzt für die Privatperson ist oder fürs Unternehmen, den Menschen zur Verfügung zu stellen, ohne diesen ich würde sagen, irgendwie Faustchen-Deal eingehen zu müssen, indem man sich quasi digital nackt macht. Das muss doch, es muss doch irgendwie einen Weg geben, diese nicht in diese totale Abhängigkeit zu geraten. Und das war so die Anfangsgedanken von dem Projekt. Und das war tatsächlich Jahre, bevor wir das Unternehmen gegründet haben. Also wir haben dann einfach nach der Arbeit uns zusammengesetzt und an Ideen getüftelt, gecodet, Prototypen gebaut, bis dann irgendwann klar wurde, oh, Moment mal, also das, was wir hier bauen, also es kommen halt mehr und mehr Unternehmer auf uns zu und sagen, das finden wir ziemlich cool, das könnte doch das Kernstück, digitale Kernstück meines Unternehmens werden, ne? Und ich behalte die Kontrolle über meine Daten. Und so ist das passiert, dass wir dann nachher, dass es nachher einen NSA-Skandal gab, dass genau diesen Nerv getroffen hat von Menschen, die sich fragen, so, irgendwas stimmt hier nicht mit der Cloud, dass daraus auch tatsächlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell entstehen kann. Das war uns so damals nicht klar, also nicht in dem Umfang.
Euer Produkt war dann, ich habe das vor kurzem getestet, das sind so kleine Server, sehen auch sehr schick aus. Die stöpselt man an seinen Router und loggt sich dann ein, macht ein Konto und das ist quasi, wie man das Konto auf dem Cloud-Dienst machen würde. Und dann kann man da drauf eine Groupware betreiben und merkt eigentlich gar nicht, dass das nicht im Netz ist, sondern bei sich zu Hause steht. Ist das total zusammengefasst richtig?
Das ist total richtig. Und das Spannende ist, das war halt auch unser Ziel zu Anfang, dass wir halt etwas schaffen wollten, was unglaublich einfach zu nutzen ist. Also es hat ja, wie du es gesehen hast, gibt es tatsächlich nur einen Knopf. Das ist so innerhalb von irgendwie 5 Minuten, maximal 10 Minuten komplett eingerichtet.
Außer wenn man auf dem Schlauch steht wie ich und dann nicht begreift, wo man sein Konto anlegen muss. Aber das war mein Problem.
Manchmal passiert auch das, aber dafür haben wir dann zum Beispiel eine super Support-Abteilung, die dann sofort so mit Rat und Tat zur Seite steht. Und das Spannende ist tatsächlich, ich saß jetzt vor kurzem mit einem Investor, der bei uns investiert hat, der sich halt auch 2 Boxen gekauft hat von uns und damit quasi sein Portfolio managt. Und ich saß bei denen im Meeting, der hatte andere Investoren eingeladen, um das vorzustellen. Und der hatte die vorher auch zur Zusammenarbeit auf die Box raufgeholt. Und während ich so erzählt habe, was wir alles so gemacht haben, hat der andere Kollege plötzlich gesagt, Moment mal, das läuft alles auf diesem Gerät? Das wusste ich gar nicht. Also für ihn war das so, das ist eine Cloud. Ne? Das ist eine Cloud. Und das ist halt diese Magie, an der wir arbeiten. Dass es plötzlich, dass es völlig, völlig transparent ist, dass es nicht auf diesem riesen Rechenzentrum von Amazon oder von Google oder von wem auch immer läuft, sondern plötzlich ich eine eigene Cloud betreiben kann, die sich anfühlt wie eine Cloud, die hochperformant ist, die wirklich coole Sachen machen kann, die aber mir gehört und ich entscheide, was mit den Daten passiert.
Euer Produkt liefert ja eine Groupware für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was das ist. Das ist so, um im Team zusammenarbeiten genau. zu können. Also kleine Teams, ich denke bis wahrscheinlich etwa 50 Leute, stelle ich mir vor, kann man da Projekte abwickeln, man kann Termine verwalten, gemeinsam oder privat, man kann miteinander chatten, solche Dinge. Habt ihr euch auch mal überlegt, ein Produkt zu machen für Privatanwender, wie mich zum Beispiel, der ich meinen Kalender in der Cloud habe, eine Dateiablage nutze, vielleicht Dropbox im Moment und das vielleicht auch, da könnte ich so eine Netzwerkfestplatte benutzen, die dann aber in aller Regel nicht so sehr einfach zu benutzen ist, meine Kontaktliste irgendwo habe, dass das eben auch ein Anwenderding wäre.
Also für uns, als wir angefangen haben, haben wir gar nicht an Geschäftskunden gedacht. Für uns war immer das Ziel, das in jeden Haushalt, also die Möglichkeit, jedem Haushalt zu geben, Herr über seine eigenen Daten zu werden. Und so haben wir ursprünglich auch damit angefangen, mit diesen privaten Use Cases. Was wir aber dann gesehen haben, ist, dass für einfach in dem Technologiezyklus die Technologie noch nicht günstig genug war, um diese Power zum Preis, der auch für einen Privatanwender Sinn macht, in den Markt zu bringen. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass halt Unternehmen eben diese Zusammenarbeit, die bringt halt massive Produktivität, ne? Dass ich die Daten alle an einem Ort habe, dass ich alles über eine Suche finden kann, dass ich das ganze Team darüber managen kann, dass ich meine Projektpartner darüber managen kann. Das ist halt schon sehr viel wert und da ist halt auch Unternehmen auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen und dann merkt es, oh wow, ne, das ist für das, was es leistet, mega, mega günstig. Wir haben natürlich immer im Hintergrund in unseren Köpfen Iterationen und in unserem Labor Iterationen für Produkte, die auch im Privatanwenderbereich Sinn machen. Mhm. Eins davon haben wir, das ist zwar noch nicht genau das, was du gesagt hast, aber das ist schon, geht schon ein bisschen in die Richtung, das ist unsere Zoe.
Heimautomatisierung.
Heimautomatisierung, genau, weil wir, also wir haben quasi dieselbe Technologie genommen, denselben Stack genommen und gesagt, so, wir glauben, dass in Zukunft alle Häuser digital werden, einfach weil die ganzen Gerätschaften, die wir kaufen, Stück für Stück wirklich für einen minimalen Preis einfach angebunden sein werden. Die werden eine IP haben, sie werden steuerbar sein, sie werden nicht wirklich viel mehr kosten. Irgendwann werden sie genauso viel kosten wie die nicht digitalen Geräte, also nicht angebundenen Geräte. Und da braucht es einfach eine Zentrale, finde ich, die mein Haus managt, die aber auch mir gehört. Und die nicht, wenn ich den Lichtschalter betätige, nicht erstmal ins Amazon-Rechenzentrum muss, um dann meine Glühbirne bei mir zu Hause anzumachen, sondern das tatsächlich direkt macht. Und so haben wir Anfang des Jahres die Protonet Zoe vorgestellt, die auch sehr erfolgreich auch ein Crowdfunding gemacht hat, die wir mehr, also von unserem Fokus her mehr auf den amerikanischen Markt gemünzt haben, weil dort einfach die Smart Home Technologie weiter ist. Aber das ist halt einfach eins unserer Iterationen und unserer Schritte hin zu dem, was du gesagt hast. Wie wäre es, wenn wir zu Hause, genauso wie wir ein Zuhause haben, auch ein Daten zu Hause hätten, das so einfach funktioniert wie unsere Cloud-Server.
Wie habt ihr das gemacht? Ihr geltet ja in Deutschland, glaube ich, so als die Crowdfunding-Weltmeister. Wie habt ihr das geschafft, eben diese Idee so erfolgreich bei den Investoren, denen die schmackhaft zu machen?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es etwas ist, womit sich Menschen beschäftigen, ne? Und dass man wir haben uns lange damit beschäftigt und wir haben auch, ne, wir haben gedacht, es muss natürlich Menschen da draußen geben oder wir hoffen, dass es Menschen da draußen gibt, die auch diese Gedankengänge haben. Wir waren uns natürlich nie sicher. Und so war das Crowdfunding für uns halt auch ein Weg, diese Idee der Welt zu präsentieren und zu zeigen, so wir glauben, dass die Zukunft so aussehen sollte. Und wer auch glaubt, dass sie so aussehen sollte, der hat jetzt die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein. Und wir hätten natürlich, wir wären auch nicht so weit gekommen, wie wir heute gekommen sind, hätten wir nicht diese Crowd gehabt, die uns dort an dieser Stelle unterstützt hat und an uns geglaubt hat.
Genau, inzwischen habt ihr auch Risikokapital bekommen, also da glauben auch die quasi professionellen Investoren glauben an euch. Was dann, wie ich gelesen habe, wiederum mit den ursprünglichen Investoren ein bisschen für böses Blut gesorgt hat.
Das ist schwierig. Wir haben, es ist als Unternehmen, gibt es immer diesen Drang, wir müssen halt den nächsten Schritt gehen, wir müssen weiter vorangehen, wir müssen hinkommen dahin, dass wir tatsächlich diese Idee in die Welt tragen können. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat einen von diesen Lucky Shots und plötzlich, es fügt sich alles und alles funktioniert perfekt und man braucht irgendwie eine Kapitalrunde oder zwei Kapitalrunden und man kann, und das Ganze explodiert weltweit. Ja, und das ist leider, so sehr ich mir das, dieses Szenario gewünscht hätte, ist das leider ein Szenario, was für uns nicht eingetreten ist und für, ich würde sagen, 99,9% anderer Unternehmensgründungen auch nicht eintritt. Und da gilt es halt einfach schrittweise diese Entwicklung voranzutreiben, also schrittweise das Wachstum reinzubringen in den Umsatz, die Produktentwicklung weiter voranzutreiben. Und da gilt es halt, eine Balance zu finden zwischen wie viel in Investitionen nimmt man auf und wie viel Kontrolle gibt man ab. Und für uns ist halt wichtig, dass wir diese Revolution vorantreiben können. Und so müssen wir halt Stück für Stück einfach diese verschiedenen Schritte gehen. Und einer dieser Schritte ist der Schritt nach Amerika, weil uns einfach in dieser Entwicklung bewusst wurde, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das wirklich weltweit durchgesetzt haben. Wir haben jetzt über 2000 Kunden, wir haben auch erste internationale Kunden, aber das ist noch lange nicht der Punkt, an dem wir sein wollen. Ne? Also wenn wir über 20.000, 200.000, 2 Millionen Kunden sprechen, dann sollten wir nochmal ein Interview führen und dann kann ich sagen, so, wir sind unseren Zielen deutlich näher gekommen. Nur das wird dauern und das ist halt einfach etwas, wo wir verstanden haben, das muss man mit einem Investor machen, der diese Zyklen versteht und versteht, dass das halt einfach auch Zeit dauern wird und noch mehrere Finanzierungsrunden andauern.
Das sind eigentlich untypische Ambitionen so für ein europäisches Startup. Da ist man hierzulande in der Schweiz ist man zufrieden, wenn man dann ein Produkt hat, das so ja ankommt, dass die Finanzierung per Crowdfunding übersteht, dann ist man zufrieden. Aber euch reicht das nicht.
Nein, das reicht nicht. Und das ist auch das, womit wir angetreten sind, ist hier, dass wir tatsächlich einen Unterschied in dieser Welt bewirken, ne? Und eine Zukunft oder eine Möglichkeit für eine Zukunft schaffen, in der Daten uns gehören, uns als Usern, uns als Kleinunternehmern, uns als KMUs, Mittelständlern. Und wenn wir auf diese Zukunft schauen, dann sehen wir das als wichtigstes Gut. Ne? In einem digitalen Zeitalter sind diese Daten das wichtigste Gut. Und wenn man sich anschaut, was halt auch politisch passiert, was wirtschaftlich passiert, dann ist diese Abhängigkeit von diesen superzentralen Systemen ist halt einfach eine Gefahr. Ist eine Gefahr, finde ich, für uns als Gesellschaft. Ne? Man stelle sich vor, diese massiven technologischen Möglichkeiten, die unter anderem die Vereinigten Staaten haben, sind jetzt plötzlich in den Händen von dem nächsten Präsidenten, Präsident Trump.
Ja. Danke,
ja, und das ist, genau. Ja, und ja. Das klingt absurd, aber das ist halt, es ist, solche Wandel passieren halt sehr schnell. Ne? Wir haben ein Land von den Toren von Europa, in dem wirklich innerhalb kürzester Zeit von einem demokratischen, also für den Bereich Vorbild, sich das total gewandelt hat. Und Technologie verstärkt halt einfach, potenziert einfach den Erfolg und den Schaden, den eine Gesellschaft nehmen kann. Und deswegen glauben wir, dass Technologie für die Unabhängigkeit von Menschen geschaffen werden sollte.
Genau, da führt ihr die Revolution. Ich habe gesehen auf eurer Webseite, ihr habt euch da auch die Marianne, die französische Freiheitskämpferin, ausgeliehen, die da ja auf Eugène Delacroix, ja. Das Bild, das kennt jeder. Bei euch ist sie nicht barbusig, ist mir aufgefallen.
Also sie war barbusig, nur das ist, also und es gab so viele Diskussionen um diese Barbusigkeit, dass wir gesagt haben, okay, ne, wir ziehen sie an, weil das Gespräch sollte nicht über diese Barbusigkeit gehen, sondern über die Daten.
Ihr wollt ja auch nach Amerika und dann ist das sicher ein sinnvoller Entscheid.
Sicherlich auch.
Die Revolution ist die zu gewinnen? Ihr habt von eurem Erfolg gesprochen, aber ich habe andererseits neulich gelesen, was Google Fotos in einem Jahr geleistet hat. Die haben 13,7 Petabytes an Bilddaten eingesammelt von Leuten. Das ist, man kann sich das nicht vorstellen, aber sie haben es dann erklärt, wenn man die Bilder durchblättern wollen würde, die Leute im letzten Jahr bei Google hochgeladen haben, dann würde das 24 Jahre dauern und ja, es ist 24 Milliarden allein Selfies bei Google, da denkt man, die Leute nutzen die Cloud ohne darüber nachzudenken, da könnt ihr noch lange kommen und denken und auf die Gefahren hinweisen, das zieht bei einer kleinen Minorität und die große Masse schert sich ein Deut drum.
Stimme ich dir total zu und zwar, hier ist das Spannende, ich glaube, also was ich gesehen habe. Und das habe ich jetzt auch gesehen. Wir haben ja ein Büro ein Office im Silicon Valley eröffnet. Was ich gesehen habe, ist, dass diese Gedanken und die Bedenken, die wir in Deutschland haben, die gibt's da genauso. Ne? Also wenn ich in ein Taxi steige und über Daten spreche, was ich dann natürlich tue, dann sind die Bedenken exakt dieselben. So, wir sind als Mensch, behaupte ich, aber sehr auch zu Teilen sehr, sehr einfache Tiere. Wenn wir etwas wollen, dann nehmen wir den einfachsten Weg. Und das ist so eine natürliche Funktion von Menschsein. Und das nehme ich mir nicht übel und das nehme ich allen meinen Mitmenschen nicht übel. Das ist halt einfach so, wie wir funktionieren. Ne? Wir sind so wie Wasser, ne? Das sucht sich auch den einfachsten Weg. Und wenn das Teilen unser Ziel ist oder das, was wir tun wollen, da suchen wir uns auch den einfachsten Weg. Und heute ist der einfachste Weg, das über Facebook zu machen, Google Cloud zu machen, XYZ zu machen. Und uns ist prinzipiell, ist dieser Unabhängigkeitswille und Gedanke ist so tief verankert in uns als Mensch, dass sobald der technologische Angleich passiert, werden die Leute switchen. Und ich glaube, die Frage war, ist diese Revolution überhaupt zu gewinnen?
Ja.
Ich glaube, es ist unmöglich, sie zu verlieren. Und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass das Grundnaturell von Mensch, und das wisst ihr als Schweizer wahrscheinlich besser als ich, ist dieser Wille nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Und der zweite Aspekt ist, dass der technologische Fortschritt dafür sorgt, dass Technologie, die früher Regierungen vorbehalten war, jetzt Unternehmen besitzen können und in Zukunft Einzelpersonen benutzen können. Wenn man sich anschaut, Moore's Law, was quasi sagt, alle 18 Monate verdoppelt sich die Prozessorgeschwindigkeit, ich vereinfache das mal ein bisschen für denselben Preis, dann bedeutet das letztendlich, dass die Server, die wir heute an unsere Kunden verkaufen, 1000 Server aus dem Jahr 2000 ersetzen. 1000 Server, das heißt ein riesen Rechenzentrum mit 1000 Servern wird heute ersetzt durch eine Maschine, die wir heute du hast gesehen, wie groß sie sind, keine Ahnung, Blumentopf groß rausschicken können. Und das ist so ein Wettrennen, das kann leider auch Google nicht gewinnen, weil diese Technologie, wir werden Rechenzentrums-Power in unseren Händen halten und die Technologien, die Google benutzt, das sind keine proprietären Geschichten, das sind alles Open-Source-Geschichten, das sind alles Sachen, die basieren auf wissenschaftlichen Arbeiten aus den 60er Jahren.
Ich spiele jetzt an dieser Stelle mal den Advocatus Diaboli und sage, ist schön und gut, aber du hast Edward Snowden erwähnt, die ganze NSA-Sache, die hätte ja eigentlich ein Weckruf sein müssen, was für gewisse Leute, und die Masse macht schulterzuckend weiter wie bevor. Wenn nicht mal so ein Riesending die Leute aufrüttelt, was denn dann?
Ich glaube, die Menschen hatten besonders zu dem Zeitpunkt, als der Skandal weltweite Maß angenommen hat, das Bedürfnis, etwas zu tun. Nur das Problem ist, dass dieses Bedürfnis, etwas zu tun, ist gegenübergestellt den Möglichkeiten, die man hat. Und die sind einfach minimal. Die funktionieren einfach um Potenzen schlechter als das, wie es heute ist. Und so glaube ich, gehe ich auch in Resignation und sage, sorry, was kann ich machen? Das ist wie mit der Politik und der Politikverdrossenheit. Und wenn ich sehe, egal was ich tue, das ist halt immer irgendwie immer wieder dasselbe, dann höre ich auf, das Gefühl zu haben, ich kann etwas daran ändern. Und das ist etwas, was sich leider dann manifestiert, in etwas wie in Donald Trump, der jetzt die republikanische Anwärterschaft gewonnen hat und wahrscheinlich auch Präsident wird, weil die Menschen einfach dem überdrüssig sind. Und das wird auch in diesen Themen kommen, vor allem, wenn da mehr Skandale kommen. Und es ist einfach vorprogrammiert, weil wenn ich hunderte Millionen oder Milliarden von User-Daten an einer Stelle halte, dann ist einfach, es wird diese Lecks geben, es wird den Missbrauch geben, der wird in Zukunft auch noch größere Ausmaße annehmen. Und es wird der Moment kommen, wo die Stimmung kippt. Und die Frage ist, was passiert dann? Das kann ich leider nicht beantworten. Ich hoffe, bevor das passiert, sind wir als Unternehmen erfolgreich und haben eine Alternative geboten.
Das heißt aber aus deiner Sicht, es muss schlimmer werden, bevor es besser wird.
Ist mit Sicherheit. Das ist halt, also außer man kriegt es früher, also mein Ziel ist hier, dass wir wirtschaftlich einfach dadurch, dass wir ein Produkt bieten, was einfach deutlich besser ist, was vielleicht sogar vom Preis besser funktioniert und was vielleicht noch ein paar Features hat, die es da draußen nicht gibt, so ein bisschen das machen, was das iPhone gemacht hat für Telefone. Ne, das war ja vorher, der ganze Markt war ja relativ festgesetzt. Nokia war der größte Mobilfunk-Telefonverkäufer Und das war so, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat. Plötzlich gab es ein Produkt, was den gesamten Markt umgekrempelt hat. Und das ist natürlich eine Chance, die, an der arbeiten wir. Das ist das, wo wir denken, so, dann muss es nicht schlechter werden, weil dann switchen die Menschen einfach, weil sie dieses Produkt besser finden. So, das ist so ein bisschen das, was woran wir arbeiten und wo es halt auch nötig ist, das richtige Kapital zu haben, die richtigen Kapitalgeber zu haben, um da vor den Katastrophen anzukommen.
Das Problem ist ja auch, dass der Staat, der uns Konsumenten eigentlich helfen könnte, da gar nicht so ein riesen Interesse daran hat, uns Konsumenten zu helfen, weil der Staat, man sieht es ja, es auch toll findet, dass es diese Datensammlungen gibt, die man legal oder halblegal oder hinterrücks oder so anzapfen kann. Das ist ein Dilemma, das man aber nicht auflösen kann oder zumindest nicht, solange die Piraten dann doch nichts schaffen mit der Macht. Die sie zwar nicht in Hamburg, wo du bist, sondern in Berlin bekommen haben, was Sinnvolles anzustellen.
Das ist leider, ja, und die Schwierigkeit an der Stelle ist natürlich, ne, diese Technologien halt in der Form zu missbrauchen, mag vielleicht heute keine großen Auswirkungen haben, zeigt aber, kreiert halt so eine Art Dynamik, wo es dann plötzlich okay wird, das so zu tun. Und hält uns halt davon auf, wirklich konstruktiven Weg in die Zukunft zu finden. Es gibt auch einen Autor, der bei euch in der Schweiz lebt, den Hannes Grassegger, der quasi ein kleines Manifest darüber geschrieben hat, wie die Zukunft vom Datenhandel aussehen sollte, wo ich zum Beispiel völlig hundertprozentig zustimme, wo ich sage, so Daten sammeln ist halt die eine Sache, weil es wird in Zukunft werden unsere Glühbirnen Daten sammeln, werden unsere Steckdosen Daten sammeln, alles. Alles wird Daten sammeln, weil es einfach möglich sein wird. Die Frage ist, kriege ich als Individuum auch Zugriff auf diese Daten? Das ist ja letztendlich die Frage, weil wenn ich nicht weiß, was da gesammelt wird, dann ist einfach so eine informelle Asymmetrie dort, die mich halt einfach schlechter stellt, wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch und so weiter und so fort. Und das ist das etwas, was wir tatsächlich politisch ändern könnten und wo halt wir tatsächlich auch irgendwie, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Kampagne gestartet haben, die das angegangen ist, zumindest zu kleinen Teilen. Aber das ist etwas, was halt im Clash steht mit dem Nutzen, den Regierungen in dieser Datensammelei sehen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel, was man da spielt, weil es hat in der Vergangenheit nie gut geendet und ich behaupte, es wird auch in der Zukunft nicht gut enden.
Der Grassegger, der hat ja auch gesagt, der hat mal vorgerechnet, wie viel die Daten eigentlich kosten, die wir oder wert wären, die wir verschenken. Ist das, ich glaube, er ist irgendwie auf 3.500 Euro pro Person gekommen. Ist das der Punkt, wo man vielleicht ansetzen könnte, dass man den Leuten mal vorrechnet, was sie verschenken?
Absolut. Und es arbeiten ja auch Menschen da dran. Ne? Und das ist genau das, wo ich denke, weil jetzt ist es quasi ein Markt, in dem wir als Bürger überhaupt nicht mitspielen. Ne? Das sind riesige Unternehmen, die kaufen und verkaufen die Daten, die nutzen die und verwerten die und machen quasi die Milliardengewinne, die sie damit machen. Und das ist ja auch soweit legitim. Die Frage ist, was wäre, wenn wir auch ein Teil dieser Datenwirtschaft wären und ein Mitspracherecht hätten? Weil wir sind ja letztendlich die Produzenten dieser Daten. Und wenn wir quasi sagen könnten, ja, ich finde es total in Ordnung, wenn du sie nutzt und deine 100 Euro draus machst oder deine 100 Franken draus machst und ich kriege meine 10 Franken daraus. Oder ich sage, nee, ich bin damit nicht einverstanden, und ich habe halt diese Transparenz zu wissen, okay, das sind trotzdem die Daten, die sie über mich gesammelt haben. Aus diesen Quellen kommen sie und ich kann damit tun und lassen, was ich möchte. Ich glaube, was wirklich notwendig ist, ist, dass wir gleichgestellt werden in dieser Datenwirtschaft mit den großen Unternehmen. Und das ist tatsächlich etwas, was man politisch angehen kann. Das ist total etwas.
Wir haben unsere Zeit fast schon aufgebraucht. War aber, glaube ich, gut investiert in die Zeit. Ich finde es spannend. Eine Frage noch zum Schluss. Ich habe neulich ein Interview geführt und ich glaube, der Mann, es ging um die Adobe und die Cloud-Funktionen in den Produkten, um die man nicht mehr herumkommt. Und er hat dann so ausgedrückt, dass er die eigentlich schon toll findet, aber auch die Angst, dass wenn man die nicht nutzt, dass man einfach in Rückstand gerät, dass man einen Trend verpasst, den Anschluss verliert. Wie groß ist diese Gefahr? Klar, ihr könnt ein bisschen ausgleichen, aber wie nimmt man diese Angst den Leuten?
Also die Angst davor, dass sie nicht das Neueste besitzen, ich glaube, die nimmt man in der Form, in der man, also das ist letztendlich ein technisches Problem. Ne? Eine Applikation, die auf der Cloud läuft, läuft letztendlich auf Servern. Ne? Das ist, also letztendlich ist Cloud, sind Server, die jemand anderem gehören. Und wenn man jetzt sieht, wie die technologische Weiterentwicklung ist in der ganzen im ganzen Programmierbereich, im Deployment-Bereich, also in dem Bereich, wo es darum geht, Applikationen auf Server zu bekommen, da sieht man schon den Trend von dieser Abstraktion, dass es in der Zukunft, so wie ich eine Applikation auf meinem Mac installieren kann, eine Applikation auf meinem Windows installieren kann, wird es Wege geben, wie ich diese Cloud-Applikation auf unterschiedlichen Arten von Cloud-Servern installieren kann. Wir haben jetzt schon Partnerschaften mit Cloud-Unternehmen, die Cloud-Software vertreiben, die sagen, wir sind bereit, eine Version für euch zu schaffen oder anzupassen, leicht anzupassen, die so funktioniert, dass sie auf euren Cloud-Servern funktioniert. Und so ist halt, das braucht zwar für die Großen, damit Adobe da mitmacht, braucht es eine große, massive Marktmacht oder Marktpräsenz. Aber für die ganzen kleinen Tools, die auch, also von denen es auch Hunderte gibt oder Tausende gibt, die auch wirklich sehr, sehr gut sind, für die fängt das heute schon an. Ich kann jetzt nicht sagen, meine Hoffnung ist eines Tages, dass tatsächlich, wenn wir 1 Million Installationen, 10 Millionen Installationen haben, dass man zu Adobe geht oder die zu uns kommen und sagen, Jungs, wir würden gerne unsere Art Programm auf euren Cloud-Servern mitlaufen lassen, weil ihr habt so viele User. Das wäre natürlich super, aber da kann ich jetzt nur Hoffnung hegen heute. Mm, mm.
Vielleicht doch nochmal zum Abschluss die Frage nach der Heimautomatisierung. Ich kann das Wort irgendwie nicht. Ich sage immer aber es heißt Heim. Home. Home. Ja gut, man könnte es Englisch machen. Das ist für mich ein spannendes Ding, aber auch so ein bisschen ein Phantom. Ich habe mal nachgeschaut, wann ich zum ersten Mal in unserer Pressedatenbank davon gelesen habe. Und es war in der NZZ im Juni 1990, Landis und Gier. Das ist so ein Hersteller für Gebäudetechnik. Die haben einen Manager für Smart Home gesucht. Ich weiß nicht genau, was der damals 1990 hätte tun müssen, ob da der Begriff des Smart Home so verstanden wurde, wie er heute verstanden wird. Aber dauert es nochmal, ich muss rechnen, 25 Jahre, bis das dann wirklich kommt?
Ich würde sagen, 25 Jahre nicht, 5 bis 10 Jahre schon. Mhm. Also es beschleunigt, also es hat auch viel mit Preisen zu tun. Damals waren Heimautomatisierung, jetzt habe ich auch
Home. Habe ich dich angesteckt, tut mir leid.
Heimautomatisierung war ja immens teuer. Also heute immer noch, wenn ich ein Haus ausstatten möchte, dann muss ich schon tiefe Taschen haben und dann ist es ein System, ein geschlossenes System. Wenn das System, wenn ich einen neuen Lichtschalter kaufen möchte, muss ich das von diesem System kaufen und so weiter und so fort. Und das ist, was halt passiert, ist einfach durch die immer geringer werdenden Kosten, diese Anbindung zu schaffen, also eine Steckdose anzubinden. Ne? Also vor ein, zwei Jahren waren es immer noch irgendwie $50 bis $100. Heute gibt es die auf die Verbindungschips auf Alibaba, das ist diese große chinesische Einkaufsplattform, für $1. Da verändert sich was. Und irgendwann in den nächsten Jahren wird es dort einen richtigen Wandel geben. Wir sind in den Bereich reingegangen, quasi als ein Schritt um halt ein Gefühl dafür zu haben, was könnte unsere Technologie in diesem Bereich bewirken? Und ist es etwas überhaupt, worüber sich Leute da draußen Gedanken machen? Und natürlich sind das noch die Early Adopter, also die das relativ früh annehmen und damit spielen und auch nicht den Großteil der Gesellschaft widerspiegeln. Mhm. Aber es wird, also ich glaube nicht, dass es einen Weg darum gibt. Einfach weil diese Sachen so günstig werden. Diese Verbindungschips sind einfach so günstig, dass es sich für die chinesischen Hersteller nicht lohnt, sie nicht einzubauen.
Ja? Und drum wollt ihr jetzt schon mal einen Fuß in die Tür bekommen?
Zumindest mal zeigen, und schauen, was da möglich ist.
Was sind denn die Probleme im Moment, dass es nicht so vorwärts geht? Sind es da die langen Investitionszyklen? Das heißt, wenn man heute ein Haus baut, dann weiß man nicht, wie die Technologie sein wird, die man da jetzt einbauen müsste. Und bis das Haus quasi ersetzt werden muss, dauert es 50 Jahre. Das heißt,
genau. Also das eine ist, dass ganz viele Sachen, die, also wenn ich ein Haus baue und das voll ausstatten möchte, dann muss ich mir ein System aussuchen. Wenn man sich die Vergangenheit von Systemen angeguckt hat, dann haben sie, da hat keins davon, ist wirklich das System geworden, was jetzt überall auf der Welt verwendet wird, ne, und wo es halt auch kontinuierlich weitergeht. Es gibt viele gute Systeme, es gibt auch gute Systeme aus der Schweiz, aber das ist halt, das ist alles noch sehr, sehr fragmentiert vom Markt her. Und erst wenn erstens die Preise deutlich geringer werden, zweitens diese Sachen anfangen miteinander zu funktionieren und nicht nur systemintern, und drittens, wenn ich die Möglichkeit habe, auch die quasi nachzurüsten in einer Form, die für mich funktioniert. Und ich glaube, die drei Sachen müssen da sein. Und dann gibt es eine kleine magische Komponente, und das ist die Spracherkennung. Also, dass ich Dinge mit Sprache steuere. Weil es ist, also mit Fernbedienung oder Handy rauszuholen, also wir haben ganz viele Tests gemacht, bevor wir das Produkt rausgebracht haben. Es gibt so Geräte, die ich statt Schlüssel nutzen kann, wenn ich ins Haus reingehe, die ich aber über eine App steuere. Und was über Apps geht, das ist halt ein Riesenaufwand, Handy rausholen, entschlüsseln, Applikationen raussuchen, Applikationen aufmachen, Tür auf oder zumachen oder Licht an oder ausmachen. Das sind alles Sachen, die sehr, sehr, sehr aufwendig und wirklich keinen natürlichen Flow haben. Mhm. Was jetzt passiert, ist, dass Spracherkennung plötzlich so gut wird, dass ich Dinge mit Sprache steuern kann. Und dann werden die Sachen interessant. Also das ist etwas, was ich persönlich erlebt habe, wo ich gesagt habe, okay, wow.
Das ist das, was eure Zoe dann macht. Die kann überall, genau, in jedem Raum, hört die mit. Aber zum Unterschied als zum Beispiel das Amazon Echo oder so, was das auch macht, verarbeitet sie das direkt auf dem Gerät und schickt das nicht, genau, irgendwo in die Cloud raus.
Genau.
Ja, ich finde das eigentlich spannend, aber ich bin wirklich skeptisch, dass man diese Hersteller jemals dazu bringt, miteinander zu sprechen und zu interagieren. Wenn ich sehe, im Heimelektronikbereich, ja, ich kann heute noch nicht vernünftig mit der Fernbedienung meines Fernsehers den Blu-ray-Player steuern. Also
ja.
ich glaube nicht.
Total, das auf jeden Fall ist es eine Wette.
Und ihr denkt, dass ihr die gewinnen werdet?
Wir denken, für uns ist, wir haben ja unser Kerngeschäft, was quasi die privaten Cloud-Server sind für Unternehmen. Mhm. Und das ist quasi das, was der Technologietreiber ist und auch der Technologielieferant für die nächsten Produktreihen. Und das ist das, wo wir halt kontinuierlich dran arbeiten. Was wir halt machen, ist, dass wir halt gucken, ne, wir können diese Innovation, die wir hier geschaffen haben in unserem Engineering, die kann man auch für das verwenden. Mhm. So, was wäre, wenn wir das tun? Und das ist etwas, was wir, was sehr amerikanisch ist und was wir auch dort gelernt haben, ist, wir haben das einfach sehr, sehr früh rausgegeben, um zu gucken, wie reagiert der Markt? Wie reagieren Menschen darauf? Was sind ihre Fragen? Was ist das, was für sie funktioniert? Was ist das, was sie nicht verstehen? Um quasi in so einen Iterationszyklus reinzukommen. Und vielleicht wird das der nächste große Hit. Und vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir dann auch einfach sagen, so in der nächsten Iteration bauen wir genau das, was du gesagt hast, ein Gerät, was quasi mein Daten zu Hause ist und mein Kalender und meine Termine und die Termine meiner Familie und die Schulsachen und was auch immer, Fotos, Videos, die ich da habe, die managt. Das könnte auch das sein. Mhm. Und da gilt es einfach sehr, sehr offen mit umzugehen, ohne quasi hingehen zu wollen, und es muss nicht immer alles funktionieren, aber es ist halt, jeder dieser Schritt ist ein Schritt nach vorne.
Ich finde spannend, was ihr macht, und vor allem auch so diesen revolutionären Groove, den finde ich schon noch, der bringt da auch, Europa ist ja, was diese Revolutionen, die technischen angeht, ein bisschen ein verschlafener Kontinent, hat man den Eindruck, aber ihr seid da die Ausnahme, das finde ich sehr gut.
Gerne, danke. Also das ist also für uns, das ist Teil unseres Naturells. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, und ich glaube auch, das ist das ist etwas, was ich mir wünsche, dass wir in Europa einfach mehr tun. Diesen Drang, auch Dinge auszuprobieren, auch wenn man nicht genau weiß, was dabei rauskommt.
Ich weiß, ich habe deine Zeit schon überstrapaziert, aber vielleicht dazu, das ist einfach ein Thema, was mich interessiert. Klar. Und wenn du da eine persönliche Meinung hast, du warst ja gerade in Silicon Valley vor kurzem. Ja. Warum ist das in Europa so anders? Warum kommen wir da nicht so richtig vom Fleck? Und warum, ich habe die Startups erwähnt, da gibt es in der Schweiz auch interessante, aber die haben alle eben, ich habe es schon angedeutet, die sind froh, wenn sie von jemandem gekauft werden und dann ihr Geld im Trockenen haben, und die haben aber nicht so den Anspruch, selbst die Welt zu verändern, wie man das in Silicon Valley sieht. Warum wollen wir Europäer, ihr als Ausnahme, die Welt nicht verändern?
Ich glaube, das ist so ein Teil unserer Demut und unseres quasi Understatements. Also so von dem, also ich wohne ja in Hamburg, und da ist es halt auch sehr üblich, dass man quasi sehr, sehr understated durch die Welt geht und halt auch immer seinen Abstand hält und halt guckt, niemanden auf die Füße zu treten. Und das ist halt nicht das, wie Innovation funktioniert oder wie diese Transformation oder Revolution, wie auch immer man sie nennen mag, in die Welt gebracht werden. Und es gibt natürlich hier auch nicht das Support-System, was es dort gibt. Also es ist hier nicht so, dass man sagt, dass man Kids in den Kindergarten schickt und plötzlich irgendwie, wenn die ein Jahr später rauskommen, wollen die alle die Welt verändern. Und das ist tatsächlich, ne, wenn man da in Palo Alto die Kindergarten-Kids sieht, die wollen die Welt verändern. Und das müssen jetzt nicht die Kids sein, die tatsächlich auch die Welt verändern, aber diese Dynamik dort ist, schau dir diese Probleme dieser Welt an und was kannst du dafür tun, was kannst du dagegen tun, was kannst du irgendwie in die Welt bringen, was dort einen Unterschied macht. Und dann gibt es Investoren, also dann gibt es halt dieses ganze Support-System dort. Also dann gibt es Menschen, die daran glauben und die verstehen auch, das braucht Geld und das braucht manchmal auch sehr viel Zeit, das braucht auch manchmal sehr viel Zeit und sehr viel Geld und lange halt auch keinen Gewinn, bis etwas wirklich greift. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie lange wirklich Apple iteriert hat, bis es nachher explodiert ist, die waren ja, ich glaube, 30 Jahre unterwegs daran. Oder wie lange jetzt zum Beispiel, also als Beispiel X-Space von Elon Musk, was sich zur Mission gemacht hat, Menschen auf den Mars zu bringen. So, wenn ich jetzt hier bei mir in der Schule, hier im Gymnasium sagen würde, ne, vor der Klasse, so mein Ziel ist, Menschen auf den Mars zu bringen, dann glaube ich nicht, dass, dann haben wir leider nicht die Support-Netzwerke, um das wirklich real zu machen. Und die gibt es dort einfach. Ne? Es gibt Menschen, die an andere Menschen glauben, es gibt ein Ehrenkodex dort im Valley. Es gibt eine Offenheit, dass man sich einfach hilft, egal ob man Konkurrent ist oder nicht. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe. Ne, das ist auch etwas, was, also ich bin reingegangen und dachte, das sind alles Haie. Und dann habe ich herausgefunden, wow, die wollen wirklich einen Unterschied machen. Und die sind bereit, auch put your money where your mouth is, also das Geld auch, tatsächlich auch das Geld auf den Tisch zu legen, um einen zu unterstützen. Und dabei zu bleiben, auch wenn es mal schwierig wird, ne? Also, weil es wird schwierig, wenn man Innovationen in die Welt bringen möchte, dann muss man in Bereiche gehen, von denen man nicht weiß, wie sie funktionieren, von denen, für die es einfach keine Antworten gibt, für die man keine Garantien für Erfolg hat und auch einfach bereit sein muss, diesen Schritt zu wagen, der halt auch das Scheitern eines Unternehmens oder einer Person bedeuten kann und dann wieder aufzustehen. So, und das haben wir, das ist einfach etwas, das haben wir noch nicht in unser Naturell übernommen.
Aldi Jelwe, ganz herzlichen Dank.
Gerne, gerne.
Das ist es gewesen. Im Radio habt ihr eine gekürzte Fassung von dem Gespräch gehört. In unserem Podcast ist es noch eine Viertelstunde länger gewesen. Der Podcast gibt es auf stadtfilter.ch. In einer Woche gibt es Kummerbox Live. Fragen schicke dir, genau wie Lob, Tadel und Themenwünsche, auf digital@stadtfilter.ch. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss miteinander.